Willkommen zum zweiten Podcast Das kleine Glücksschätzen.
Man muss sich von der Emotion her verabschieden, eigentlich von der Person. Sonst würde man es nicht schaffen, weil man hat ja die Person anders im Kopf drin.
In ihrer Trauer, in dem Loslassen, da sind wir nicht geübt. Wir sind geübt, zu trauern, wenn jemand gestorben ist. Aber um jemanden zu trauern, der mir gleichzeitig noch gegenüber sitzt, ist eine ganz andere Geschichte. Und das wird aus meiner Sicht unterbewertet.
Ich meine, eine gewisse Wertschätzung ist ja da. Viele Leute sagen mir, dass du das schaffst und so weiter. Aber mit dem allein kann ich ja nichts finanzieren. Wir sind 10 Jahre älter als wie vor 50 Jahren. Und das muss man die jüngere Gesellschaft ein bisschen vermitteln. Ich habe auch früher noch nicht gedacht, was auf mich zukommen könnte mit 70, 80. Man verdrängt das als Jugendlicher.
Keiner streckt den Arm hoch und sagt, ich möchte gerne betreuende Angehörige werden. Wenn man es jetzt wirklich mal ganz nüchtern zusammenfasst, dann müssen wir sagen, das sind Menschen, die über viele Jahre mehr als einen 100%-Job ausfüllen, für den sie sich erstens nie beworben haben, zweitens, für den sie sich nie qualifizieren konnten und der dritte Punkt ist, für den sie keinen Rappen sehen.
Das kleine Glücksschätzen, ein Podcast mit und über pflegende Angehörige. Zu Gast in dieser Folge Ernst Zankel, pensionierter Unternehmer, der seine Alzheimer-kranke Frau mehrheitlich selbst betreut. Und Dr. Phil Bettina Ugolini, Leiterin Beratungsstelle Leben im Alter, Vorstandsmitglied Alzheimer Zürich. Das Gespräch führt Daniela Lager, Moderatorin SRF und Journalistin.
Es geht um Alzheimer, es geht um pflegende Angehörige und es geht um ganz viel Liebe in dieser Folge. Der Ernst Zankel ist seit 36 Jahren mit der Rosmarie verheiratet, beide sind 78. Ernst, wenn du zurückdenkst an die Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt, du und Rosmarie, was hat Rosmarie gehabt, dass du gesagt hast, das ist meine Frau fürs Leben?
Eigentlich, wie ich sie kennengelernt habe, im Haseland vor 50 Jahren.
In Zürich, im Haseland?
In Zürich, Haseland, ist es für mich ganz klar gewesen, das ist die Frau fürs Leben.
Und warum? Was hat sie? Was macht ihre Persönlichkeit aus?
Ich bin fast 28 gewesen. Ich habe doch ein bewegtes Leben gehabt von mir. Ich bin damals von London retour gekommen, habe eigentlich einen Stage gemacht, also in der Swiss Mercantile in London. Und wie ich retourgekommen bin, bin ich ganz einfach dann über Zürich wieder, Luzern, Zürich, bin ich dann gelandet und habe in Asien sie kennengelernt. Und ich habe gewusst, das ist, mit der wollte ich das Leben weiterführen.
Warum? Was macht die Persönlichkeit aus von der Rosmarie?
Die Ausstrahlung.
Aha.
Hübsche Person war, sehr hübsch, angenehm, zurückhaltend, eigentlich ganz anders, was ich gekannt habe, wobei vom Sternzeichen an ich eigentlich ähnliche Verbindungen früher hatte. Und sie hat eigentlich kein grosses Interesse gehabt, das ist von mir ausgekommen.
Und du hast dafür gesorgt, dass es etwas daraus gibt.
Ja.
Eben, wie gesagt, so eine lange Ehe. Wann hast du gemerkt, dass bei der Rosmarie irgendetwas nicht mehr stimmt? Und wie hast du das gemerkt?
Eigentlich, mein Bruder hat vor 7 Jahren mir gesagt, beim Geburtstag, wenn wir gesessen sind am Morgenessen, hat er gesagt, da kommt etwas auf dich zu.
Was hat er gemerkt, was du bis dort nicht realisiert hast?
Er hat einen Vorlauf gehabt, weil seine Frau schon in einem vorgeschrittenen Stadium war. Und dort hat er vermutlich gemerkt,
Wann hast denn du gemerkt bei ihrem Verhalten?
Ich habe es eigentlich ein paar Jahre später gemerkt. Und 2019 musste ich dann über Ärzte mit dem MRI, Kopf-MRI und so weiter, dass man weiss, was es ist.
Also sag mal, hat sie einfach die Schlüssel liegen lassen, sich rausbeschlossen, sich mehr verlaufen, Namen vergessen? Wie hast du gemerkt
das? Zum Beispiel, sie hat den Fisch statt im Kühlschrank irgendwo versorgt im Schrank.
Okay.
Da bin ich verschrocken, also der frische Fisch, da bin ich verschrocken. Aber ich habe das nicht so gewichtet damals noch. Und dann 2019 mit der Verbindung mit dem Arzt, der hat ganz klar gesagt, Alzheimer im frühen Stadium.
Wir sind immer noch zusammen. Du schaust der Rosmarie. Bei der Hochzeit verspricht man sich ja in guten wie in schlechten Zeiten, oder? Fühlst du dich verpflichtet, ihr zu schauen?
Ja. Das ist eine ganz klare Aufgabe. Solange ich das bewältigen kann, wollte ich das machen. Es gibt sicher mal einen Punkt, wo es dann nicht mehr gehen wird. Aber so lange wie möglich mache ich das.
Du bist jetzt 78. In deinem Alter brauchen viele Männer selber Hilfe, die Spitex zum Beispiel. Wie geht es denn dir? Hast du einfach so Kraft für zwei?
Ich habe sie im Moment noch. Ich bin relativ stabil. Ich kann vieles verdrängen. Und sag mir ganz einfach, man wächst mit der Aufgabe.
Es ist unglaublich, Bettina Ugolini, weiss man etwa, wie vielen Menschen in der Schweiz, dass es so geht wie der Rosmarie? Also, dass sie ohne Unterstützung vom Mann, von den Kindern, Geschwister etc. nicht mehr könnten zu Hause leben?
Also, ich habe jetzt keine konkrete Zahl präsent, aber was man weiß, ist, dass es eine riesen Anzahl von Menschen gibt, über 700.000, die ihre Angehörigen zu Hause betreuen. Und da ist natürlich Demenz ein großes Thema, aber da sind eigentlich alle miteinander eingebunden. Also auch Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel betreuen. Das ist eine große Gruppe unserer Gesellschaft, die ich immer noch als sehr ungesehen ansehe. Also ist sich gar nicht bewusst, wie viele Stunden, wie viele Jahre draufgehen, man investiert in die Betreuung des anderen.
Wir werden alle in unserer Gesellschaft immer älter, oder? Und ich nehme an, darum verschärft sich die Situation auch zunehmend im Moment, oder? Wenn man ein bisschen vergleicht, 10 Jahre heute.
Also ich glaube, unsere Langlebigkeit spielt natürlich eine Rolle, dass wir immer älter werden und dass Unterstützungsbedarf bei allen irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt halt wirklich Thema wird. Ich glaube aber, es gibt noch eine andere gesellschaftliche Veränderung, die die Brisanz nochmal erhöht, ist, dass ich halt Betreuungsleistung nicht mehr auf viele Personen aufteilen lassen. Also ich denke so an die früheren Familien mit 4, 5 Kindern. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist, aber es sind mehr Schultern, die tragen. Und das ist in Zukunft weniger. Wir haben gar nicht mehr Familien mit so vielen Kindern. Mhm. Und ein weiterer Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist die Mobilität. Das heißt, wir leben nicht mehr alle an einem Ort.
Also kommt vielleicht im Ausland, ja, oder eben zu Genf, eben zu Schaffhausen.
Genau, und das macht die Situation natürlich nochmal brisanter, dass am Schluss oftmals eine Person übrig bleibt, die das Ganze zu Hause nicht nur ausführen muss, sondern auch noch managen muss, dass verschiedene Dienste überhaupt aneinander vorbeikommen. Und das ist eine riesige Aufgabe. Und der Ernst hat so schön gesagt, learning by doing. Ja. Mhm. Man kann sich nicht darauf vorbereiten und keiner wünscht sich es für das eigene Leben.
Aber es kann sehr einfach passieren. Ernst, wer schaut jetzt der Rosmarie, dass du da sein kannst bei uns?
Ich habe einen Entlastungsdienst, wo mir einmal in der Woche zur Seite steht. Und die Manuela Weidmann, die macht heute um 10 Uhr kommt sie und tut sie vermutlich anlegen dann und Kaffee trinken. Und wenn ich dann komme nach die 10 Uhr, kann man dann normale Alltag, dann kommt noch Spitex am 11. Wobei mit der Spitex, das ist eben, Bettina sagt das richtig, das Management. Man muss einander vorbeifinden, weil Spitex hat natürlich immer einen grossen Zeitrahmen.
Was das heisst?
Sie kommen von 9 bis am 11. einmal. Und dann tauchen die am 11. auf, oder? Und man kann das nicht planen. Und man muss den ganzen Tag irgendwie strukturieren, weil sie geht noch in die Physio, zum Gleichgewicht ein bisschen stabilisieren. Und darum ist es wichtig, dass man ganz einfach genaue Uhrzeiten kann einhalten kann.
Und du sagst, das ist schwierig, oder? Weil die sagen einfach, irgendwann zwischen 9 und 11 schauen wir mal rein. Aber die Physio ist genau am 10:45 und nicht irgendwann zwischen 11 und 2. Sag mal, was du hast gesagt, die Frau vom Entlastungsdienst hilft der Rosmarie, sich anzulegen. Was kann denn Rosmarie noch selbstständig, ohne dass man ihr hilft?
Nichts mehr. Man muss sich das so vorstellen, ich vergleiche das mit einer Festplatte. Wenn beim Computer die Festplatte gelöscht ist, kannst du am Board sitzen und umeinander hämmern und schauen, es kommt nichts mehr.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Es ist nicht mehr da. Also, wenn ich jetzt sage, sie sagt, es ist dunkel, sie kann ein Licht schalten, Sie findet den Lichtschalter nicht mehr.
Das ist unheimlich, sich das vorzustellen. Und es ist fast nicht vorstellbar, ja, oder? Und ich meine, deine Frau hat ein Leben lang gearbeitet, ja, bis 64, hat sich dann pensionieren lassen. Also das ist ein Mensch, der selbstständig unterwegs war. Und jetzt sagst du, ist alles weg. Sie braucht für jede kleinste Tätigkeit oder Verrichtung im Leben Hilfe.
Ja. Oder ob das Zahnbürste ist, Zahnpasta drauf tun oder irgendetwas, es geht nicht mehr.
Was heisst das für dich im Alltag? Oder laufst du immer hinter ihr her? Oder kannst du sagen, jetzt sitzt du mal da her und jetzt bleibst du mal eine Stunde sitzen, dass ich mal etwas machen kann für mich?
Das ist das Einzige, was sie macht, wenn wir die Wäsche gewaschen haben, tut sie bügeln. Dann bügelt sie ihr Slip, sie bügelt alles. Ich lasse sie machen. Sie bügelt mein Slip vielleicht 10 Minuten. Das spielt keine Rolle. Das ist eine Ruheposition. Beim Hemd hat sie schon ein bisschen Mühe, aber so einfache Sachen, beim Bügeln ist sie stabil.
Und das da hast nicht. Du mal ein bisschen Zeit, wo du musst lassen. Schauen, ja, was macht sie, wo ist genau. sie. Das ist unglaublich. Sag mal, magst du noch?
Solange ich esse gern, ich koche gern, ich trinke gerne ein Glas Wein und habe Freude noch mit meinen Freunden. Ich habe einen schönen Freundeskreis, wo an mir zur Seite stehen.
Mhm.
Wenn irgendetwas ist, kann ich dort anrufen und die sind da. Mhm. Das ist wertvoll.
Ich bin gerade wirklich sehr, sehr bewegt, wenn ich mir vorstelle, was das heisst für deine eigenen Bedürfnisse, wo in dieser Aufzählung, jetzt hast du gesagt, mal ein Glas Wein trinken oder mal Freunde einladen, fast nicht mehr vorkommen. Bettina Ugolini, man möchte es am Ernst so gönnen, dass er mal mehr wie 1-2 Stunden pro Woche Zeit überkommt für sich, Entlastung überkommt. Was gibt's für Möglichkeiten?
Also ich würde dem zustimmen, was du gesagt hast. Ich würde es ihm auch gönnen, vor allen Dingen, weil so eine Wegstrecke ja auch sehr lang ist. Und ich denke, wenn wir jetzt an Entlastung denken, dann würde ich mir wünschen, dass wir breiter denken. Das eine ist natürlich, hat Ernst selber erwähnt, ist die Speedtex. Da haben wir die Problematik der Organisation. Dann gibt es Entlastungsdienste, es gibt Nachbarschaftshilfe, es gibt Tageszentren, wo man Menschen auch einen Tag oder mehrere Tage in der Woche mal abgeben kann, um sie selber zu sich zu finden. Und ich finde jetzt aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung in der Beratung von betreuenden Angehörigen, das sind ganz wichtige Elemente, damit die Wegstrecke überhaupt bewältigt werden kann. Ein Gedanke aber kommt mir persönlich immer noch zu kurz, weil es ist nicht nur, dass man einen Mensch anleiten muss, dass man ihn beschäftigen muss, dass man ihn unterstützen muss, sondern das, was Ernst erlebt, ist ein langer Trauerprozess. Es ist ein tägliches, stückweises Abschiednehmen. Und das heißt, meine Ehefrau, ich sag's mal so, wie ich sehe, Ernst, meine Ehefrau ist immer noch da, die sitzt da, die bügelt ihren Slip. Aber der Mensch, der mich in der ersten Begegnung überzeugt hat durch sein Antlitz, durch seine Ausstrahlung, der hat sich ein Stück weit verabschiedet. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, da hilft keine Speedtex und da hilft auch kein Entlastungsdienst, sondern es ist ein großes Belastungspaket, was ganz alleine bewältigt werden muss. Und aus meiner Erfahrung, auch in Kursen, die ich mit Angehörigen habe, kommt ganz häufig raus, dass sie sagen, am Ende ist das das Schwerste.
Mhm. Das stelle ich mir auch so vor.
Dazu braucht es Inseln, damit ich loslassen kann, damit ich Fuß fassen kann in meinem eigenen Leben. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt bei der Demenz, bei anderen Erkrankungen ist es ein bisschen anders, aber das ist ein großer Aspekt, der bei der Demenz aus meiner Sicht zu wenig beachtet wird. Da geht ganz viel Kraft verloren.
Mhm. Ernst, ich weiss es von Nachbarn, wo auch eine Frau schwer Alzheimer gehabt hat. Manchmal werden die Menschen auch aggressiv.
Das ist so. Eine gewisse Aggressivität tritt hinten auf. Da habe ich ein Medikament von meinem Neurolog und kann ich ihr etwas geben, dass sie sich wieder beruhigt. Sonst würde ich so eine Situation nicht mehr handeln können.
Beschreib mal, was passiert. Also schlägt sie dich oder schimpft sie einfach nur?
Nein,
sie
will, im Prinzip entsteht bei der Person so Unruhe, dass sie weg will. Sie will heim, obwohl sie daheim ist. Und ob man sich das vorstellen kann. Jetzt will sie zu ihrer Mutter zum Beispiel. Sie will heim. Und dann muss man versuchen, dass man sie stabilisieren kann wieder. Und das Aldol, das beruhigt relativ schnell mit ein paar Tropfen. Dann kann man sie wieder ein bisschen abnehmen. Aber Bettina hat das richtig gesagt. Man muss sich von der Emotion her verabschieden, eigentlich von dieser Person. Sonst würde man es nicht schaffen. Weil man hat ja die Person anders im Kopf drin.
Mhm.
Lebendige Person, sehr eigenständig. Das habe ich mir Gedanken gemacht. Vielleicht habe ich sie, ist sie zu eigenständig und vielleicht auch zu eigenwillig sie im Leben, dass sie heute weniger aufnimmt.
Also da kommt jetzt ein interessanter Gedanke drin, dass Alzheimer nicht einfach über einem kommt, wie ein Gewitter, sage ich einmal, als Schicksalsschlag, sondern dass du vermutest, eine Erklärung suchst, es könnte etwas mit dem Lebensstil, mit der Persönlichkeit zu tun haben. Bettina, weiss man da etwas drüber?
Also ich glaube, es hat, wie sich die Krankheit auswirkt und wie jemand selber diese Krankheit erlebt und wie er sich darin verhält, das hat sicher sehr viel mit dem Lebensstil und auch mit dem eigenen Charakter zu tun. Also da merke ich große Unterschiede, auch in der Beratung von frisch diagnostizierten Menschen, dass einige es komplett verdrängen und sagen, also die anderen sehen was gar nicht da ist, und andere sagen, ich möchte mich dem stellen. Aber dass jetzt der Lebensstil grundsätzlich eine bedeutsame Rolle spielt, da bin ich eher skeptisch.
Ernst und Rosmarie sind nicht armengenössig, also die haben das Leben lang geschafft, beide, und in das Sozialwerk eingezahlt. Ernst, du bist selbstständig gewesen, hast eigene Firmen gehabt. Aber als ich so ein bisschen mit dir geredet habe, als ich dich kennengelernt habe, habe ich gespürt, Geld ist schon das Thema, oder? Man hat schon Angst, dass die Belastung, also das Geld nicht langt, um das einfach zu zahlen, solange es geht.
Das ist richtig. Weil ja, so etwas plant man nicht ein. Und der Verlust von der Nullzinspolitik hat natürlich nur dazu beigetragen, dass sehr viel Geld verloren gegangen ist.
Mhm.
Man muss sich vorstellen, 15 Jahre ist praktisch eine Nullzinspolitik gewesen jetzt. Und das ist natürlich eine grosse Belastung, für, nicht nur für mich, für viele ältere Leute, die das Kapital selbst hatten und geplant haben. Und man muss sich das hochrechnen, nur von 1 Million, wenn die 3% für die letzten 10 oder 15 Jahre fehlen, da fehlen viel Gelder.
Mhm. Also ihr habt gespart aufs Alter. Wir haben eigentlich wollen ein schönes Altersabschied haben miteinander.
Das ist korrekt.
Bettina, es gibt Pläne und Studien, die eine Lösung aufzeigen, die sagen, man sollte Menschen, die im Alter zum Beispiel auch von so Krankheiten sind, können unterstützen, die sollten können Pfleger und Pflegerinnen heimbekommen, die bezahlt sind, etc. Der Konsens ist da, die Angehörigen muss man entlasten in der Politik. Oder? Sind sich alle einig, wunderbar. Wenn es ums Zahlen geht, wird der heisse Herr Döpfel umgeschoben zu Bern, oder?
Also das ist schon auch was mich wirklich umtreibt. Vor allen Dingen, weil auf der einen Seite finde ich, sind da so viele individuelle tragische Lebenssituationen, wo keiner dran denkt, wer macht denn jetzt etwas, sondern die Leute müssen wirklich irgendwie da durchkommen. Und dann finde ich, ist es eine große Ungerechtigkeit. Also diejenigen, die jetzt wirklich sehr vermögend sind, die können sich alles leisten, wo bei einer anderen Familie alles auf den Schultern der Familie liegen bleibt. Und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist volkswirtschaftlich. Wir wissen eben auch aus x Studien, die Betreuung von Menschen, die erkrankt sind zu Hause, die hat Folgen für die betreuenden Angehörigen. Die betreuenden Angehörigen sind eine ganz vulnerable Gruppe, die gefährdet sind, selber zu erkranken. Also das heißt, da schaffen wir uns auch selber neue Gesundheitskosten. Mhm. Ich finde, die Mühlen mahlen tatsächlich zu langsam. Wir haben genügend Fakten, die dafür sprechen, es muss etwas passieren, und das Hin und Her schieben führt am Ende für den Einzelnen, jetzt wie für den Ernst oder Menschen, die noch weniger zur Verfügung haben, zu gar nichts, sondern es bräuchte ein bisschen Geschwindigkeit in dem Prozess und Entscheidung.
Es geht vor allem um Geld.
Ja.
Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, wer soll das zahlen, oder? Weil es werden immer mehr Leute, und das heisst, es wird immer mehr Pflegende brauchen, die dann auch zahlt sein für ihre Arbeit. ihr habt ein Modell. Sag uns kurz und einfach, es gibt ein Modell in der Politik, wo, glaube ich, Gemeinden, Kantone und der Bund, alle sollten daran zahlen. Das heisst, am Schluss muss das Gesellschaft finanzieren, mit Abgaben etc., mit Lohnprozent.
Aber ich finde, wir sind ja die Gesellschaft und wir haben ja das Gespräch angefangen, Daniela, mit dem, dass wir gesagt haben, die Chance, dass wir alle davon betroffen sind, die ist riesig. Wir wollen alle lang leben und zu unserem langen Leben gehört, dass irgendwann irgendjemand uns die eine oder andere Handreichung oder sogar eine ganze Betreuung übernehmen muss. Und dann finde ich es nur recht und billig, dass wir auch jetzt da Verantwortung übernehmen. Es ist ja, geht auch um unsere eigene Zukunft.
Das heisst, wir müssen als Gesellschaft darüber reden, ja, und müssen die Situation angehen, dass man eben den Leuten helfen kann. Ernst, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was dann eine gerechte Entschädigung wäre und woher das Geld soll kommen?
Ich meine, eine gewisse Wertschätzung ist ja da. Viele Leute sagen mir, dass du das schaffst und so weiter, die Wertschätzung. Aber mit dem allein kann ich ja nichts finanzieren. Mit dem kann ich. Das ist, das vergleiche ich jetzt, wie man damals geklatscht hat für die Leute, die Pflegende gemacht haben. Da hat man dann geklatscht, aber das Pflegepersonal ist natürlich auch unterbezahlt, das wissen wir alle. Und ich meine, die leistet enorm. Und ich meine, die finanziellen Mittel, das muss man im Prinzip, wie die Bettina angestoßen hat, das muss neu organisiert werden, neu überdenkt werden. Die Gesellschaft wird älter oder ist schon älter geworden. Und ich tue jetzt zurückblenden und sage, meine Frau hat früher immer gefragt, ja warum, woher kommt das? Da sage ich, wir sind älter. Vor 100 Jahren wären 70-Jährige gar nicht mehr da gewesen. Dadurch, wir sind 10 Jahre älter als wie vor 50 Jahren. Und das hat die Politik ein bisschen nicht erkannt. Man hat immer ein bisschen gesagt, ja, eigentlich wollten wir alle wollen die jung bleiben, das ist richtig. Aber wir werden älter und Baustellen nehmen ab 70 ganz einfach zu. Und das muss man der Gesellschaft auch, die jüngere Gesellschaft, ein bisschen vermitteln. Weil die jüngere Gesellschaft, die denkt nicht, ich habe früher auch nicht gedacht, was auf mich zukommen könnte mit 70, 80. Das ist so. Man verdrängt das als Jugendlicher.
Aber du findest auch, es wird zu wenig darüber geredet.
Viel zu wenig.
Da müsste ich ja drüber reden und letztendlich nachher auch handeln oder sprechen.
Ich denke, eins ist, wer zahlt das? Aber ich finde auch, die Entlöhnung von Care-Arbeit ist ja auch irgendwie immer noch in Säuglingsschuhen sozusagen, oder? Und ich finde, wenn man jetzt die Situation anschaut, also gerade jetzt von Ehe oder Lebenspartner, dann wissen wir aus x Untersuchungen, dass die Menschen im Schnitt ungefähr 60 Stunden pro Woche, 60 Stunden ist mehr als ein 100%-Job, ja, über 5 bis 6 Jahre leisten. Und ich finde, wenn man es jetzt wirklich mal ganz nüchtern zusammenfasst, dann müssen wir sagen, das sind Menschen, die über viele Jahre mehr als einen 100%-Job ausfüllen, für den sie sich erstens nie beworben haben. Keiner streckt den Arm hoch und sagt, ich möchte gerne betreuende Angehörige werden. Zweitens hat der Ernst sehr schön gesagt, für den sie sich nie qualifizieren konnten, sondern wir haben Learning by Doing, jeden Tag eine neue Aufgabe, vor der ich stehe und mich frage, was mache ich jetzt am besten? Wie gehe ich mit aggressivem Verhalten um, wenn jemand so überfordert ist und unbedingt heim will? Und der dritte Punkt ist, für den sie keinen Rappen sehen. Und ich finde, da haben wir eine Schieflage, die es wirklich erfordert, dass wir dringend nicht nur überlegen, sondern handeln, um diesen Menschen die Wertschätzung eben nicht nur im Nachbarschaft und im Freundeskreis und Anerkennung, wie schön, was du da alles machst, sondern die gesellschaftliche Wertschätzung, weil der große Teil der ambulanten Betreuung lastet nicht auf der Spitex. So viel und so gut die Arbeit der Spitex ist, der große Teil liegt auf den Schultern von betreuenden Angehörigen. Wenn die wegbrechen, dann haben wir ein wirkliches Problem.
Mhm. Ernst, realisiert die Rosemarie heute noch, dass sie daheim ist? Hast du das Gefühl, es wäre für sie schlimm, wenn sie in einem Pflegeheim wäre?
Das wäre für sie sicher nicht so schlimm, aber für mich...
Das heisst, du willst gar nicht, dass sie extern betreut wird. Warum denn das?
Emotionen.
Kannst du dir nicht vorstellen, dass irgendwann ein Auto kommt und ihre Koffer abholt und sie noch jemand anders bringt?
Ich finde, was man jetzt wirklich merkt, ist, ich möchte nochmal an den Anfang zurück. Daniela, du hattest Ernst gefragt, ob er mit dem Versprechen in guten wie in schlechten Zeiten sich verpflichtet fühlt. Und dann hat er zunächst gesagt, ja. Und im nächsten Satz, wenn man ganz genau zugehört hat, dann hat er nicht gesagt, ich muss ja, sondern ich will. Also da ist eben mehr als ein Pflichtgefühl. Und was man jetzt sieht, da ist Liebe.
Ja, was man nicht sieht am Radio ist, dass der Ernst wirklich in den Tränen nahe ist. Bei dem Gedanken, dass die Rosemarie in ein Heim, in ein Demenzheim müsste gehen. Also du willst ihr, solange wie es irgendwie geht, die Heime schauen mit all deiner Kraft.
Das ist richtig.
Will die Rosemarie noch leben? Ich frage dich jetzt ganz direkt, hast du Anzeichen, wie sie darüber denkt?
Das kann man nicht einordnen. Das ist schwer zu sagen. Sie redet hier und da über Exit, aber dadurch, dass ich ja nicht selber entscheiden kann, ist es kein Thema.
Das ist ganz harte bei Demenzerkrankungen, dass man eigentlich entscheiden muss, ob man den Weg gehen will oder nicht, in einer Zeit, wo es einem noch gut geht. Weil wenn die Krankheit einmal ausgebrochen ist, dann sagen die Sterbehilfeorganisationen natürlich, du kannst das nicht mehr entscheiden in deinem Zustand. Und dann ist es wie zu spät, um das zu machen. Sag uns noch, gibt es schöne Momente? Jetzt haben wir über so viele Schwierigkeiten geredet. Gibt es schöne Momente, die ihr zusammen habt?
Die gibt es schon noch. Das haben wir. Aber man muss auch sehen, wenn ich gekocht habe, etwas am Tisch habe, sie isst, man muss es so präparieren, dass sie es essen kann. Sie isst zum Beispiel jetzt den geschwellten Käse separat und die Kartoffeln separat und die Gürkli separat. Oder sie tut alles aufteilen, sie isst einmal das Gemüse und dann isst sie einmal das Fleisch nur separat. Es ist eine neue Situation. Wenn man vis-à-vis sitzt, ist es schwer, natürlich das einzuordnen. Mhm. Aber das ist richtig, ich muss das akzeptieren und lernen, mit dem umzugehen.
Und du siehst in solchen Momenten trotzdem noch etwas Schönes, wenn ihr dort zusammen am Tisch sitzt?
Wir essen dann, wir haben die Gedicke, sie trinkt auch ein bisschen Wein. Ich nehme das nicht weg. Alle sagen, mit dem Medikament sollte man das weglassen. Mhm. Aber so ein kleiner Schluck Wein tut sicher nicht gross verändern.
Mhm.
Und wenn die Lebensfreude verloren geht, was sie noch hat mit dem Schluck Wein, dann wäre es auch nicht mehr erfreulich, oder?
Mhm. Was würdest du dir wünschen an Unterstützung? Wie sollte die aussehen, wenn du jetzt einfach, wenn eine Fee da sitzen würde, wenn Bettina eine Fee wäre und alles könnte ermöglichen? Was würdest du dir wünschen?
Ja, im Prinzip wäre es schon, sagen wir, stundenweise eine Person, die sich mit ihr beschäftigen kann, dass ich ein bisschen mehr Luft habe zum Schnaufen.
Mhm. Auf was verzichtest du denn jetzt im Leben? Was würdest du gerne mal ab und zu können machen, was jetzt nicht geht?
Ich habe Freunde überall ein bisschen und ich kann nicht mehr so reisen, wie ich gerne würde. Die Leute sind alle ein bisschen entfernt, oder? Und ich bin jetzt auch in Wien mit der Rosemarie. Und beim Begräbnis von meinem Bruder, beim Requiem nachher, hat sie gefragt nachher, was da jetzt passiert ist. Sie hat das nicht mehr wahrgenommen.
Mhm.
Gut, die Menschenmenge ist ein bisschen gross, es sind über 100 Leute da gewesen. Wir sind natürlich dann, durch mich bin ich natürlich in vorderer Position gewesen als Bruder, wo wir beerdigt haben. Und das ist eine Situation, ich habe gern Freunde, ich habe gern Leute um mich herum. Und das schränkt sich natürlich jetzt ein.
Mhm.
Gewisse Leute können mit dem auch nicht umgehen.
Also es gibt Leute, die sich zurückgezogen haben aus eurem Bekanntenkreis wegen der Krankheit von der Rosemarie.
Ja. Aber ich würde sagen, 70-80% akzeptiert das, weil sie mich akzeptieren.
Ja.
Und es sind meine Freunde. Da muss ich sagen, die Rosemarie hat ganz einfach relativ wenig Umfeld sich geschaffen im Leben. Was sie sehr kritisch ist, und ich bin grosszügiger. Ich akzeptiere die Leute so, wie sie sind. Und das ist jetzt auch ein Vorteil für mich.
Du kommst jetzt etwas zurück überall. Ja, aus diesen Jahren vorher. Was hast du für Erfahrungen mit Krankenkassen und mit Behörden? Wenn du jetzt vielleicht gewisse Sachen willst, Unterstützung haben oder gezahlt werden sollten, hat man Verständnis? Kommt man dir entgegen?
Wenig. Man muss kämpfen. Man muss um alles kämpfen heute. Ob das Versicherungsleistungen sind oder irgendetwas. Man muss es auch relativ, ich habe einen Versuch gestartet zum Beispiel. Es gibt für Alzheimer eine Stoßwellentherapie, wo man teilweise Erfolg hat.
Mhm.
Das habe ich mit einem Neurologen, hat etwas extra zugetan, weil es ist zukunftsversprechend eigentlich. Man hat Erfolg. Das muss man selber zahlen. Wir haben das probiert. Es hat keinen Erfolg gebracht. Das habe ich
über wie viel Geld reden wir? Sag schnell.
Das sind 2.500 Franken gewesen, ja. Für die 6 versucht, das ist eine Stoßwellentherapie, vielleicht Bettina hat das schon mal gehört. Das tut man. Mhm. Ich kann in einer anderen Situation, wo man das mit Kälte macht,
mhm.
Und ich kann mich in dem Bereich ein bisschen aus und dann haben wir das probiert, aber die Versicherung hat sofort abgewunken, sage ich, aber der Versuch ist es doch wert, dass man, wenn man nur ein paar Monate eine Verbesserung anbringt, mhm. ist das schon wertvoll. Aber das weiß man, was eine kassenpflichtige ist, wird nicht zahlt, fertig aus.
Also ich glaube, was hier auch noch so ein großer Punkt ist, abgesehen jetzt von so einer speziellen Therapie, der halt nicht auf irgendeiner Liste auftaucht und dann wird es nicht gezahlt, ist, dass wir jetzt in eurem Fall ernsthaft bei der Erkrankung Alzheimer halt wenig bis fast gar keine medizinischen Verrichtungen haben, je nachdem, wie körperlich gesund die Menschen waren oder sind, sondern dass der große Teil Betreuung ist. Und ich sag mal, wenn der Ernst schnell zum Zahnarzt muss, weil ihm ein Zahn abgebrochene Plombe rausgefallen ist, dann ist niemand da. Wir haben keine Dienste, wo man sagen kann, ich brauche ganz kurz, ich muss ganz schnell selber in Notfall, sondern dann muss man auf den Freundeskreis zurückgreifen. Und es wird ja auch nicht finanziert. Wenn ich am Abend in eine Chorprobe möchte, dann brauche ich so etwas wie einen Hütedienst. Dann brauche ich keine Medizin, ich brauche keine Spitex, die meine Frau irgendwie behandelt. Und der ganze Aspekt von der Betreuung, der wird so oder so schon kaum finanziert. Und der ist aber gerade bei der Demenz der viel größere Bereich. Das heißt also, da haben wir nochmal eine Personengruppe unter den betreuenden Angehörigen, die nochmal mehr durch die Maschen fällt als manch anderer, die jemanden betreuen, der halt akut krank ist und viel medizinische Verrichtung braucht, die dann von der Krankenkasse zumindest mitfinanziert werden.
Es ist einmal der Gedanke rum gewesen, man könnte ein Zeitguthaben schaffen für Menschen, oder? Dass wenn ich jetzt 60 bin, dass ich meinem 80-jährigen Nachbar oder so Hilf mir, die Stunden gut geschrieben werden. Wenn ich 80 bin, kommt jemand anders und hilft mir. Eine schöne Idee. Funktioniert es, Bettina?
Also ich bin ein bisschen eine Zweiflerin von der Idee. Ich finde die auch sehr schön und hat ja viel auch mit Solidarität zu tun. Aber die Frage ist ja, wirst du 80, ne? Und kriegst du etwas zurück? Brauchst du dann wirklich etwas? Ich finde, es hat einen schönen Aspekt, aber es hat auch so etwas mit Vertrösten zu tun, ne? Und dann denkt man, ja, man bekommt, aber ob man je in den Genuss kommt und ob der Genuss ein Genuss ist, ist ja auch noch eine Frage.
Also ich höre aus dem aus, es funktioniert nicht wirklich als gross angelegtes Modell, das unsere Gesellschaft könnte entlasten. Ich möchte den Gedanken von der Fee zum Schluss noch mal aufgreifen und einfach sagen, was ist denn das Wichtigste? Was wünschst du dir für die Zukunft, für dich, für Rosemarie und für alle Leute, die in dieser Situation sind, wo du bist? Ernst Zankl.
Das kann man gar nicht in Wort fassen. Das ist schwierig, wie die Situation sich ja verändert.
Also es wird immer schlimmer, mit anderen Worten.
Ja, es wird immer schlimmer und man muss sich in der Situation immer wieder anpassen. Aber Entlastung, dass irgendwer nur da ist, ist schon eine wertvolle Situation, wenn man nur sich ein bisschen Luft verschaffen kann. Weil die Belastung von der Person, die wird ja immer grösser.
Mhm.
Und ich habe mir auch vorgenommen, ausblenden, Emotionen mitschwingen zu lassen. Wenn die Emotionen zu stark sind, geht man zu Grund.
Mhm. Du versuchst also selber ein bisschen Distanz zu wahren, dich, so weit wie es geht, auch noch zu schützen. Aber der Schmerz ist natürlich da und wie du sagst, Belastung wird immer grösser.
Man muss es wie ein autogenes Training ein bisschen versuchen auszublenden, weil sonst versinkt man eigentlich in Selbstmitleid dann.
Mhm.
Das ist ja kontraproduktiv. Man muss eigentlich stabil nach vorne. Und die Leute sehen ja nur eine Momentaufnahme immer. Wenn Leute bei uns sind oder mit uns Kontakt haben, die haben eine Momentaufnahme.
Aber für dich sind es 24 ja. Stunden, 7 Tage in der Woche.
Oder wenn die Leute dann sagen, du musst sie ja mehr eigenständig machen lassen, vergessen sie aber eins, dann habe ich die doppelte Arbeit.
Mhm.
Weil wenn die Zahnpaste dann in der Haut drin ist oder der Lippenstift in die Augenbraue, dann muss man wieder das putzen und so weiter, wenn man weggeht.
Das sind reale Situationen, die du beschreibst.
Ja.
Dass Zahnpaste ins Haar gestrichen wird, der Lippenstift auf die Augenbrauen. Da ist kein Bezug zur Realität mehr rum.
Stimmt nicht ganz, Daniela. Es hat ja eine Realität. Mit dem Lippenstift bestreiche ich irgendetwas in meinem Gesicht. Also den Zusammenhang erkennt Rosemarie noch. Der Stift, der gehört nicht auf ein Blatt Papier, der gehört irgendwie ins Gesicht. Aber die Assoziation, wo genau gehört sie jetzt hin, die kriegt sie nicht mehr hin. Und was ich bei dem Statement jetzt von Ernst ganz wichtig finde, ist, dass wir gerade jetzt, auch wenn wir in so einer Situation sind, das Fenster weit öffnen. Der Ernst hat für sich einen Weg gewählt, indem er sagt, mir tut's gut und mir fällt es etwas leichter in der ganzen Belastung, wenn ich mich emotional distanziere. Wenn ich das versuche, ein bisschen sachlicher zu nehmen und ich mache vielleicht auch ein bisschen mehr, als andere tun würden, weil unterm Strich dann für mich der Aufwand etwas geringer ist. Das ist sein Weg. Weil gerade bei diesem Krankheitsbild gibt es nicht einen Weg, sondern es gibt Millionen Wege, weil erstens ist der betreuende Angehörige ein Individuum mit unterschiedlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Talenten. Und der Erkrankte ist eben auch ein Individuum. Und das ist ja nicht einfach eine Krankheit, die sich entwickelt, sondern die entwickelt sich in einem Menschen. Und der eine wird pflegeleichter, der andere wird häufiger, zeigt häufiger aggressives Verhalten. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie gehe ich damit um. Und dann kann man nicht sagen, man muss so und so und so machen und dann wird's gut und dann kommt der Heimeintritt. Sondern für mich ist ganz wichtig, dass wir lernen, jede Geschichte ist eine eigene Geschichte. Und darin muss der betreuende Angehörige mit seinem Umfeld und hoffentlich mit gut beratenden Fachpersonen seinen ganz eigenen Weg finden.
Du bist eine von diesen Fachpersonen, die die Menschen und ihre Angehörigen trifft in Demenzheim, in deinem Büro, vielleicht auch mal bei ihnen zu Hause. Du siehst in ganz vielen so Situationen rein. Darum nochmal, was würdest denn du dir wünschen? Was braucht es, damit man wirklich gescheit helfen kann und
also
entlasten?
Ich glaube, tatsächlich, es braucht individuelle Entlastungsangebote. Es braucht eine Entlöhnung der Entlastung. Also, dass man wirklich sagen kann, es steht allen gleichermaßen zur Verfügung und wir haben nicht so riesige Unterschiede. Von der kann sich's leisten und der kann sich's nicht leisten. Und ich glaube, die Anerkennung dessen, dass diese Menschen, so sehe ich es, eben auch Begleitung in ihrer Trauer, in dem Loslassen, da sind wir nicht geübt. Wir sind geübt zu trauern, wenn jemand gestorben ist. Aber um jemanden zu trauern, der mir gleichzeitig noch gegenüber sitzt, ist eine ganz andere Geschichte. Und das wird aus meiner Sicht unterbewertet. Und für die betreuenden Angehörigen neben aller Entlastung wünsche ich mir vor allen Dingen, dass es ihnen gelingt, immer wieder so gute Momente, wie Ernst sie jetzt, auch wenn die geschwellten getrennt vom Käse gegessen werden, aber zu merken, da gibt es einen Moment, wo ein kleiner Lichtblick in den Augen von Rosemarie ist, wo sie ein bisschen lächelt, wo sie sich freut und diese Momente einzufangen und festzuhalten. Ich glaube, das ist eine Quelle, mit der man ein bisschen Kraft bekommt, um überhaupt weitermachen zu können.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Ernst Zankl, dass wir dürfen ein bisschen reinschauen in das Leben von dir und von deiner Frau Rosemarie. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich wünsche dir mehr Entlastung in Zukunft, dass auch du wieder ein bisschen kannst zu dir schauen und einmal etwas machen, was dir Freude macht. Bettina Ugolini, danke vielmals für deine Erklärungen da. Manchmal versteht man etwas auch besser, wenn es einem jemand von aussen erklärt. Die Position hast du heute eingenommen und ich danke dir für das Engagement, dass du eben willst, dass die Entlastung besser organisiert und auch finanziert ist, wo der Ernst so dringend könnte brauchen. Merci vielmal euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich möchte euch verweisen auf eine Homepage, wo es sowohl als für pflegende Angehörige, für Betroffene oder für interessierte Menschen, das darf man auch, wenn man nicht selber betroffen ist, einfach einmal reinschauen, wo es Informationen und Hilfeleistungen gibt. Das ist www.angehoerige-pflege.ch. Dort findet ihr also alles, was euch interessieren könnte, was euch muss interessieren, weil wir werden alle älter. mit dem Gedanken möchte ich euch entlassen heute und sagen, danke vielmals, sind ihr dabei gewesen und ciao zusammen.
Sie hörten den Podcast «Das kleine Glückschätzen», ein Projekt von Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich und den 6 kantonalen Non-Profit-Organisationen Alzheimer, Entlastungsdienst, Pro Infirmis, Pro Senectute, Schweizerisches Rotes Kreuz und Spitex.